Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Madaus. Ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast, Verabredung mit dem Erfolg. Und das heutige Thema ist folgendes. Fette Lügen, kognitive Dissonanz und Betrug. Entspann dich, lehn dich zurück und genieß den Inhalt der heutigen Episode. Vor einigen Tagen hat mir ein Mitglied meines Coaching-Programms der Rising King Academy ein Video zukommen lassen, ein Instagram-Reel von Ricarda Lang. Und er hat gemeint, ob ich darüber eine Podcast-Episode machen könnte, denn das stimmt ja mal so gar nicht, was die da erzählt. Nun, zuallererst muss man sagen, gar nichts, was Ricarda Lang sagt, stimmt. Also von daher keine Überraschung hier. Und warum ist das eigentlich eine Podcast-Episode wert? Auf der anderen Seite ist das, was sie da erzählt, so unverschämt und dreist gelogen, dass es tatsächlich Sinn macht, darüber eine Podcast-Episode zu machen. Also, ich habe das Ganze fette Lügen genannt, weil das die Lügen einer fetten Frau sind. Und einfach nochmal, ich habe das schon oft in diesem Podcast gesagt, fette Menschen fett zu nennen, ist keine Beleidigung, ist auch kein Fat-Shaming, sondern das ist einfach eine faktische Zustandsbeschreibung. Ja? Die Frau Lang hat eine Adipositas per magna, so heißt das im deutschen medizinischen Sprachgebrauch. Das ist auch so kodiert im ICD-10. Auf Englisch heißt das Morbid Obesity, ja? Also die krankhafte Fettleibigkeit. Und Fettleibigkeit ist der deutsche Ausdruck, der medizinische Ausdruck für Adipositas, ist die Fettleibigkeit. Fette Menschen zu sagen, ist vielleicht nicht die netteste Variante, absolut, aber es ist richtig. Ja? Und wenn du überlegst, dass diese Frau ja Ernährungstipps für die Bevölkerung ausgegeben hat, dann muss man sagen, ja, schlimmer geht's nicht, oder? Den Bock zum Gärtner gemacht. War ein Riesenlacher. Und natürlich ist sie gegen Body-Shaming und für Body-Positivity. Ich weiß nicht, was Body-Shaming im Prinzip sein soll. Ich meine, sagen wir doch mal ehrlich, eins der ganz großen Probleme, das die Menschen in unserem Land haben, und zwar zu mindestens 99%, ist, dass sie mit der Realität A nicht umgehen können und dass sie B sich kontinuierlich in einer Opferhaltung befinden. Also ich weiß sehr genau, wovon ich spreche. Ja, ich war ein sehr dünnes, ich war ein dürres Kind. Ich war so dünn, dass man in der Schule, in der Grundschule, meiner Mutter immer wieder vorgeworfen hat, sie würde mir nichts zu essen geben, was nicht stimmt. Ja, ist einfach. Meine Mutter war sicherlich in vieler Hinsicht eine sehr problematische Mutter. Natürlich zu einem großen Teil bedingt durch ihren Alkoholmissbrauch, also sie war Alkoholikerin. Aber zu essen gab es immer genug. Ja, also da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Ich hatte abstehende Ohren. Und ab meinem 8. Lebensjahr hatte ich auch eine Brille. Ja, und damals, das war noch in den 70ern, da waren die Brillen noch nicht so wie heute. Sondern das war dickes Glas, weil ich war ziemlich kurzsichtig. Und jetzt war ich dürr. Außerdem hatte ich vor allem und jedem Angst. Ich wurde fast jeden Tag verdroschen, schon in der Grundschule. Ja. Ich hatte abstehende Ohren. Und tatsächlich hatte ich nie einen vollen Haarwuchs. Niemals. Also, wenn ich mein Führerscheinfoto anschaue, das ich mit knapp 18 gemacht habe damals, ne, es war so normal, dass man mit 18 praktisch seinen Führerschein abgeholt hat, also da schon fertig war, da siehst du schon riesen Geheimratsecken und das Haar war dünn. Ja, also ich hatte eine riesen fette Akne. Ja, ich hatte so viele Pickel, ich konnte keine mehr kriegen, weil kein Platz mehr dafür war. Und es ist jetzt nicht einfach nur lustig, sondern das war tatsächlich so. Brust, der gesamte Rücken, die Oberarme, das Gesicht, der Kopf, der Nacken, ja, alles voll. So, also dicke Brille, dünn, picklig, große Ohren, wenig Haare. Ich glaube nicht, dass mir jemand etwas über Body-Shaming erzählen kann. Ich glaube nicht, dass es irgendeine Beleidigung gibt, die ich noch nicht gehört habe. Aber ich habe was anderes gemacht als die allermeisten anderen Menschen. Ich habe nämlich entschieden, dass das mit mir als Person nichts zu tun hat. Das war damals nicht so wörtlich mein Entschluss. Nur, auf gut Deutsch, ich habe drauf geschissen und ich habe mein Ding gemacht. Ich hatte mit 17 meine erste Freundin. Picklig, mit abstehenden Ohren, einer Brille und nicht so dichtem Haarwuchs. Und dünn. Und seitdem ich 17 war, war ich nie ohne, ich sag einfach mal, Frau. Egal ob jetzt Partnerin oder lockeres Verhältnis oder whatever. Ja? Außer ich hatte mich aktiv dafür entschieden, einfach mal für ein paar Wochen das nicht zu wollen. Und auch das als Hinweis. Männlichkeit und positiver Umgang mit dem weiblichen Geschlecht hat extrem wenig mit deinem Aussehen zu tun. Natürlich ist es toll, wenn du super aussiehst, weil es hilfreich ist. Nur, das ist nicht das Wichtigste und das ist nicht das Einzige, was Frauen interessiert. Ja, und ich kann euch natürlich viel erzählen, aber ich kann an der Stelle sagen, nein, ich hatte nicht die Frauen, die sonst keine Kerle abkriegen, sondern die waren durch die Bank immer sehr attraktiv. Ganz einfach, weil mein Selbstbewusstsein, mein Selbstvertrauen so hoch war. Ja? So, das hat jetzt mit dem eigentlichen Thema heute wenig zu tun, aber ich wollte einfach mal drauf abheben, denn eine fette Frau lügt uns an und das können dann nur fette Lügen sein. Die belügt sich ja selber. Ne? Sie lügt ja sich selbst an darüber, wie sie aussieht. Sie lügt darüber, wie es ihr tatsächlich geht, denn der geht's schlecht. Dicken geht's immer schlecht. Den tun die Füße weh, den tun die Knöchel weh, den tun die Knien weh, den tut der Rücken weh. Ja, die kriegen keine Luft, die schwitzen wie die Schweine bei der kleinsten Anstrengung. Es gibt nicht fit und fett. Es gibt richtig dicke Leute, die wirklich auch viel Sport machen. Ganz, ganz wenige allerdings. Ja? Dann gibt es dicke Leute, die machen so ein bisschen Sport und alle erzählen sich die Story, das wäre jetzt okay. Also ich habe lange im Bereich Stoffwechsel geforscht. Ich habe meine Doktorarbeit tatsächlich im Bereich der Diabetologie und den Zuckerstoffwechsel geschrieben. Und ich kann euch eins sagen, das ist schon sehr lange einfach ein feststehender Fakt. Fat and fit gibt es nicht. Wenn du fett bist, bist du krank. Ja? So, und auf die Frau Lang wartet eine ziemlich schreckliche Zukunft. Die wird einen schweren Diabetes entwickeln mit allen Folgeerkrankungen. Irgendwann wird man anfangen, ihr die Füße abzuschneiden. Ob es an der Dialyse landet, wird man sehen. Dann ne, Blutdruck, dann werden die Augen schlechter vom Blutdruck und vom Diabetes und so weiter. Also das ist alles sehr unschön, wo sie da so hinsteuert. Und über all diese Realitäten belügt sich diese Frau. Wir würden also nicht erwarten, dass so jemand uns jemals irgendwo die Wahrheit sagt. Und das ist meine persönliche Auffassung und auch meine persönliche Erfahrung. Dicken Menschen kann man nicht trauen. Und das klingt jetzt wahnsinnig hart, ich weiß, aber die sind immer nur ein Stück weit zuverlässig. Ich formuliere es einfach mal so. Ihr werdet so viele Erfahrungen machen, die kannst du mit dünnen natürlich auch machen. Ja? Aber ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ein dicker Mensch 100% verlässlich war, 100% zuverlässig war und schon gar nicht natürlich, dass er irgendwie diszipliniert gewesen wäre oder einen echten Durchhaltewillen gehabt hätte. Und ja, es gibt sehr erfolgreiche, dicke Geschäftsleute. Wir müssen hier ein Stück weit differenzieren, Selbstdisziplin und Disziplin. Die können im Business sehr diszipliniert Business machen. Wenn man genau hinschaut, wie solche Menschen Business machen, merkt man auch, wie die tatsächlich zu Geld gekommen sind, nämlich auf die übliche Art und Weise, mit Druck, mit Lug und Betrug, mit Tricksereien und einfach mit unerbittlicher Härte und auch Erbarmungslosigkeit. Ja, das sind so Leute, die gucken, dass sie immer ihren Schnitt machen. Gut. Jetzt will ich aber nicht weiter darauf rumreiten, sondern auf dem Thema, ja, was hat denn jetzt die Ricarda eigentlich erzählt? Das ist ja das, worum es hier gehen sollte. Und sie erzählt von dieser Klimakonferenz, die jetzt vor kurzem in Dubai war, ne? Die COP, also das ist die Abkürzung für Conference of the Parties, was auch immer die Scheiße bedeuten soll. So, und da kommen ja irgendwie quasi alle Nationen zusammen und sabbeln dann über das Thema Klima. So, diese COP ist bekannt als völlig nutzlose Veranstaltung. Das war diesmal nicht anders, aber das Interessante ist, das Konzentrat, was die Frau Lang natürlich primär für all die geistlosen Follower der grünen Ideologie da draußen kolportiert, nämlich, dass es ein unglaublicher Erfolg gewesen ist und dass sich die Welt auf das aus der fossilen Energien geeinigt hätte. Das klingt so, als wäre das ein in Stein gemeißelter Beschluss, der jetzt umgesetzt wird. Ja, also das ist das Erste. Tatsächlich ist es so, es haben alle gesagt, ja, wir sollten weniger fossile Energien verbrauchen und bis 2050 sollten wir möglichst gar keine fossilen Energien mehr verbrauchen. Das ist ja auch alles fein. Ich meine, ich frage mich seit meiner Jugend schon, wie lange das so weitergehen soll, denn es ist ja nun mal so, fossile Energie ist ja auch endlich, nicht wahr? Und wir sind ja jetzt schon lange in dem Bereich, wo durch Fracking und die Ölsandraffination in Kanada Öl gewonnen wird und schwerste Umweltschäden dadurch verursacht werden. Das größte Problem daran ist gar nicht das Verbrennen der fossilen Brennstoffe, sondern das Problem daran ist, in welchem Ausmaß Natur tatsächlich zerstört wird. Aber das ist ja etwas, was auch die Grünen überhaupt nicht interessiert. Ne? Die sind ja nicht da, um die Natur zu retten. Die sind ja nur Gegner von irgendwas. Die sind ja nicht für irgendwas. Und sie haben alles schlimmer gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Die grüne Politik hat in den letzten 2 Jahren, gerade in Deutschland, alles schlechter gemacht. Wir produzieren viel mehr CO2 als davor. Wir haben den zweithöchsten Kohleverbrauch in Europa. Das ist das dreckigste Land. Es funktioniert gar nichts. Und gleichzeitig wird das Land auch noch dafür, dass es negative Ergebnisse gibt, in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Gratulation, großartig gemacht. Wer jetzt noch die Grünen wählt, kann ich nicht begreifen, aber das ist das Thema kognitive Dissonanz. Da komme ich gleich noch ganz kurz drauf, weil es ansonsten den Rahmen sprengt. Ich mache dazu sicherlich noch mehrere einzelne eigene Episoden. So, also was auf der COP tatsächlich passiert ist, ist, dass die Länder gesagt haben, ja, das sollten wir machen. Das ist ein nicht bindender Beschluss. So wie jedes Mal auf dieser Konferenz nicht bindende Beschlüsse gefasst werden. Und Leute, unter uns Pfarrerstöchtern, auch die angeblich bindenden Beschlüsse sind ja in der Regel von den meisten Ländern gar nicht umgesetzt worden. Und irgendwann von manchen, wie zum Beispiel Russland oder den USA, einfach auch gekippt worden und gesagt haben, nee, machen wir doch nicht. Also das ist ja lächerlich. Ja? Und das ist ja auch dieses Ding, das sind Absichtserklärungen, du kannst keinen zu irgendwas zwingen. Und dass alle Länder sich einig sind, ist schön. Indien nimmt, glaube ich, zurzeit jeden Tag ein Kohlekraftwerk ans Netz. Und dann auch großartig dieser Begriff Klimagerechtigkeit. Was für eine Scheiße, die erfinden ständig neue Worte. Ja? Klimagerechtigkeit, was soll denn das eigentlich sein? Sie meint damit, dass die Länder, die am wenigsten Schuld tragen am Klimawandel, sprich die ganzen Entwicklungsländer, die jetzt massenhaft Kohlekraftwerke bauen, wie zum Beispiel auch China und Indien und die ganzen Tigerstaaten und so und in Afrika, ja, die am wenigsten, ja gut, die müssen am wenigsten bezahlen dafür, dass das Klima gerettet wird und die historisch betrachtet am meisten dazu beitragen, und es ist sicherlich auch, wenn man das mal so formulieren will, richtig, das sind die großen Industrieländer, ganz vorne dran die USA und natürlich auch Deutschland, die müssen am meisten dafür bezahlen. Na klar, Deutschland muss sowieso immer am meisten für irgendwas bezahlen, weil wir die blödesten Politiker haben, die überall das Geld zum Fenster rauswerfen und dann dem eigenen Volk erzählen, ja, wir haben nichts. Ne? Wir haben nichts und wir müssen jetzt sparen. Und mit wir sparen meinen die, ihr müsst uns mehr Geld geben. Das ist ja auch das, was jetzt gerade beim aktuellen Haushaltsentwurf für 2023 rausgekommen ist. So, also es gibt da diese wirre Absichtserklärung und es gibt diese Idee von der Klimagerechtigkeit und wie immer fällt natürlich unter den Tisch, dass es den menschengemachten Klimawandel gar nicht gibt. Ja? Es ist eine winzige Anzahl von sogenannten Experten, auf die sich die gesamte, in Anführungszeichen, Klimaforschung stützt. Und es gibt Tausende und Abertausende von echten Wissenschaftlern und Experten auf der Welt, die wunderbar faktisch genau das Gegenteil darlegen. Ja, das ist einfach nur an der Stelle. Wenn du dir die Mühe machen würdest, und da sind wir direkt beim Thema kognitive Dissonanz. Wenn du dir die Mühe machen würdest, einfach damit aufzuhören, dich selbst zu belügen und einfach zugeben würdest, dass du keine Ahnung hast, warum du das Ganze nachplapperst, falls du das tust. Wobei ich denke, unter meinen Hörern ist der Anteil der Leute, die das tun, extrem gering. Und wenn, dann ist zufällig einer da gerade vorbeigekommen. Und kann ich nur sagen, tut mir leid, dass du deine Zeit hier vergeudet hast. Du bist einfach falsch abgebogen, macht nichts. So, also so viel zum Thema Klimagerechtigkeit und ich denke, die Klimagerechtigkeit, die gleicht sich gerade dadurch aus, dass die ganzen Entwicklungs- und Schwellenländer eben ganz massiv aufholen, weil die jetzt anfangen, die dreckigsten Energien, die natürlich am günstigsten sind und die ihnen am meisten Sicherheit bieten, ganz stark nach vorne bringen. Und das ist ja auch verständlich, denn das Wichtigste für ein Land ist nun mal die Energiesicherheit. Das ist ja das, was die deutsche Regierung, die deutsche Politik nicht versteht. Und Deutschland ist deswegen auch das einzige Land auf der Welt, das seine Energiesicherheit aktiv sabotiert und abbaut. Ja, es sind nichts anderes als Verbrecher am Werk, die aktiv einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führen und die auf diese Art und Weise den gelebten Sozialismus etablieren wollen. Und dafür müssen sie zuerst dafür sorgen, dass die Zustände maximal schlecht sind, damit sie dann am Schluss als Retter auftreten können und so tun können, als würden sie die eine Lösung haben. Tatsächlich sind sie die Zerstörer dieses Landes und dieser Wirtschaft. Punkt. Und alles andere, was sie sagen, ist einfach gelogen, so wie der ganze Mist von Ricarda Lang gelogen ist. Auch gelogen ist, dass sie erzählt, man hätte sich darauf geeinigt, den Ausbau der sogenannten erneuerbaren Energien, ich weiß gar nicht, was das sein soll. Was ist eine erneuerbare Energie? Sonnenlicht ist doch nicht erneuerbar. Wind ist doch nicht erneuerbar. Das ganze Wording ist schon so ein Scheiß. Ja? Man würde den Ausbau bis 2025 verdreifachen wollen und die Effizienz verdoppeln wollen. So, wunderbar. Auch das ist nur eine Absichtserklärung, das ist kein Beschluss. Was das für Deutschland bedeuten soll, keine Ahnung, weil Deutschland hängt ja bis jetzt schon meilenweit hinterher. Währenddessen tritt der Herr Habeck immer wieder auf. Ich habe es heute auch auf LinkedIn gesehen in dem Post und holt sich wirklich einen drauf runter, wie super geil wir bei den erneuerbaren Energien sind. Sind wir nicht. Wir schaffen ja nicht mal ihre eigenen vorgegebenen Planziele, um diese angebliche Energiesicherheit, die ja mit erneuerbaren Energien absolut unmöglich ist, herzustellen. Ja, es ist faktisch unmöglich, ein Land wie Deutschland alleine mit Solar und Wind und ein bisschen Wellenkraft zu betreiben. Geht nicht. Die große Lüge von der Wasserstoffwirtschaft ist auch kompletter Bullshit. Es wird nie eine bezahlbare Wasserstoffwirtschaft in Anführungszeichen in Deutschland geben. Das ist einfach Quatsch. Das ist eine Worthülse, die durch die Gegend gekickt wird von Habeck, von Scholz. Ja, wir werden ja, und immer dieses Denken in der Zukunft. Die haben ja nichts auf die Reihe gekriegt. Die reden immer darüber, was in der Zukunft irgendwann sein soll und geben sich dafür jetzt bereits die Punkte. Ja, das ist so, als würdest du die Flasche Champagner für deine bestandene Prüfung 3 Jahre vor der Prüfung saufen. Weil in deinem Kopf hast du ja schon bestanden. Ne? Wasserstoff ist unglaublich ineffizient als Energiespeicher. Also ohne euch jetzt mit technischen Details zu langweilen, ihr könnt euch da selber mal reinfuchsen, aber am Schluss kriegst du 25% von dem wieder raus, was du mal reingesteckt hast. Und dafür bräuchtest du wirklich kontinuierlich eine hohe Ausbeute, eine hohe Energieausbeute durch Wind- und Solarkraft zum Beispiel. Und wenn du, um den Wasserstoff erst zu erzeugen und wenn du den Wasserstoff dann wieder verbrennst, um zum Beispiel Strom draus zu machen, Energie draus zu machen, dann kriegst du am Ende 25% wieder raus. Wenn man jetzt noch weiß, dass Solar- und Windkraft sowieso sehr ineffiziente Methoden zur Energieerzeugung sind, naja, Gott, dann ist eigentlich schon Game Over. Und dann guckst du mal aus dem Fenster, wir haben momentan etwas über 7,5 Stunden Sonnenlicht, Sonnenlicht in Anführungszeichen, also da ist es nicht ganz so dunkel wie in der Nacht. Das ist doch alles Scheiße, was die erzählen. Ja? Es ist doch alles komplett gequirlte Kacke und 80 Millionen, 83 Millionen schauen zu und sagen, ja, das ist was ich nicht kapieren kann. Die Bauern sind heute wenigstens nach Berlin und haben da mal auf die Kacke gehauen. Warum sind da nicht Millionen von anderen mit dabei? Ich kann es nicht begreifen. Aber gut. So, also diese ganzen Entschlüsse zu erneuerbaren Energien, also die ganzen sogenannten Schwellenländer, Entwicklungsländer, das kannst du sowieso vergessen, weil die machen ihr eigenes Ding und die sammeln auf die Art und Weise von Ländern wie Deutschland Subventionen ein. Die haben gar nicht vor, irgendwas auszubauen. Auch das ist kein bindender Beschluss. Auch das ist ein Lippenbekenntnis. Ja, es ist alles Quatsch, was die fette Frau da erzählt. Und dann dieser furchtbare Sprachfehler, den die hat. Ne? Zusammen. Oh, wenn ich das schon höre. Ja, dieses spitze S die ganze Zeit. Da kriege ich wirklich Frostbeulen von. Na gut. Und dann zum Schluss dieses Videos kommt der allerbeste Part. Denn, und jetzt haltet euch fest, die Ursache für diese großartigen Fortschritte ist die Außenpolitik von Annalena Baerbock und eine Klimapolitik, die in der ganzen Welt respektiert wird. Ich weiß nicht, ob die Frau Lang lesen kann. Also ich habe da so meine Zweifel, weil die kann ja eigentlich nichts außer fressen. Ne? Die hat ja kein Studium abgeschlossen, die hat keine Ausbildung abgeschlossen, die hat keinen Tag in ihrem Leben gearbeitet, die sitzt einfach da, ist fett und ist jetzt irgendwie Parteivorsitzende der Grünen geworden. Cool, das ist das, was ihre Fähigkeiten ausgiebig beschreibt. Wenn sie lesen könnte, könnte sie in großen Presseveröffentlichungen wie dem Wall Street Journal und der New York Times und whatever nachlesen, dass die ganze Welt sich totlacht über Deutschlands Klimapolitik. Die Nachrichtensender in den USA sind voll mit Berichten über Deutschland, dass keiner versteht, was die da tun, warum die Deutschen verrückt geworden sind, warum die Deutschen versuchen, sich umzubringen tatsächlich. Die ganze Welt schüttelt den Kopf. Niemand begreift, was wir tun. Ja, selbst Nigeria begreift nicht, was wir hier tun. Und die Grünen und auch die SPDler besitzen die Arroganz zu sagen, wir haben hier eine Vorbildfunktion, in dem wirklichen Glauben, dass der Rest der Welt irgendwann sagt, oh, dieser Bullshit, den die da machen, der sie in die aktiv gelebte Katastrophe führt, ist die beste Idee aller Zeiten, lasst uns das auch tun. Also wenn du deinem Nachbarn dabei zuschaust, wie er sich auf der Terrasse gerade seinen Unterschenkel absägt ohne Betäubung, glaube ich nicht, dass du auf die Idee kommst, das nachzumachen, weil es eine tolle Idee ist. Ansonsten hast du ein anderes Problem. Ja? Es ist doch wirklich verrückt und es ist so eine Unverschämtheit, sich wirklich hinzustellen und zu sagen, die Außenpolitik von Annalena Baerbock hätte irgendwas bewirkt. Die Außenpolitik von Annalena Baerbock ist nichts weiter als beschämend und peinlich. Ich meine, wir haben da eine Außenministerin, die kann ja schon auf Deutsch keinen Satz gerade aussprechen. Da wird es dir ja wirklich schlecht. Ich weiß nicht, was mit der los ist, ob die irgendeine neuronale Störung hat, hat die einen Gehirntumor oder was. Und ich meine auf Englisch, es ist ja mittlerweile schon geflügelt. Auch das hat auf der ganzen Welt sehr viel Stimmung ausgelöst. You are a beacon of hope. Ja, du bist der Speck der Hoffnung. Angeblich hat die Frau in England studiert, muss man dazu sagen. Ja, also ist jetzt nicht hier so Volksschulenglisch, kann schon mal vorkommen. Nee, angeblich, und sie verweigert ja bis heute die Beweise dafür, wahrscheinlich ist das auch alles gelogen, so wie die Grünen sowieso über alles lügen. Angeblich hat sie in England studiert. Ja, dann frage ich mich, ob sie da irgendwie auf einer Baumschule war oder war das eine Sonderschule oder war sie in einer Spezialklasse, wo man gar kein Englisch gesprochen hat, für die, die zu dumm sind, Englisch zu lernen, keine Ahnung. So, das ist das, wie sich diese Leute dann präsentieren. Ja? In einem Ausmaß der Verlogenheit, das man wirklich schier nicht mehr begreifen kann. Und zwar alle, wie sie da sind. Das macht ja nicht bloß die Langen, das macht ja der Habeck genauso, das macht ja der Scholz genauso, das macht ja der Lauterbach genauso, das macht ja der Kühnert genauso. Und jetzt können wir einfach so weitermachen. Ja? Diese ganzen Pfeifen lügen, dass sich die Balken biegen. Und das wirklich Schlimme daran ist, die sind der festen Überzeugung, das ist real. Ja, jetzt kommen wir so ein bisschen in die kognitive Dissonanz. Kognitive Dissonanz ist etwas, das alle Menschen haben. Ich auch, du auch. Man kann sich dessen nicht entledigen, aber man kann aktiv dafür sorgen, dass die kognitive Dissonanz, und die hat viele verschiedene Aspekte und Spielarten, dass man das auf ein Minimalmaß reduziert. Und was man dafür tun muss, da komme ich gleich noch drauf. Das Ding ist, ihr wisst das, ich rede in diesem Podcast seit 2018 über Ego. Das eigene Ego will sich und den Besitzer zuallererst schützen. Das heißt, wenn du Scheiße baust, wird dein Ego anfangen, Geschichten zu erfinden, die dir real vorkommen, die begründen, warum das in Ordnung gewesen ist. Oder die begründen, warum du das nicht gewesen bist. Du belügst dich also zuallererst selbst, nicht zuerst die anderen. Du belügst dich zuerst selbst. Das ist das, was diese ganzen Politfuzzis auch tun. Die belügen sich die ganze Zeit in maximalem Ausmaß selbst und sind der festen Überzeugung davon, dass sie als einzige Menschen auf dem Planeten Recht haben und sie sind der festen Überzeugung, dass sie genau das Richtige tun. Und das Interessante an der kognitiven Dissonanz ist, dass es überhaupt keine Bedeutung hat, ob du diesen Menschen Fakten präsentierst. Du kannst denen Fakten präsentieren, die sie anfassen können und sie werden diese Fakten negieren. Das ist das Ausmaß des Selbstschutzes, was das Ego von völlig verweichlichten und nicht, ich sage einfach mal, richtig erzogenen Menschen regelhaft erzeugt. Und dabei spreche ich praktisch über unsere gesamte deutsche Bevölkerung. Sind fast alle so. Weil wir seit Jahrzehnten unseren Kindern nicht mehr beibringen, was es bedeutet, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen, auch die Fakten über sich selbst, sich schonungslos selbst zu betrachten. Das ist nämlich ein sehr schmerzhafter Prozess, deswegen mögen Menschen das nicht, deswegen mag das Ego das nicht. Ja? Sondern wir fördern die allgemeine Verweichlichung und wir fördern die Flucht in die Opferhaltung. Wir bringen unseren Kindern keinen Respekt bei. Wir bringen unseren Kindern keinen Realitätssinn bei. Wir bringen unseren Kindern nicht bei, wie man die Realität überprüfen kann, nämlich anhand der Ergebnisse. Es ist gar nicht mal so schwer. Und diese ganzen Konzepte, die es dafür braucht, sind die Basis, sind das Fundament für das, was ich seit 2016 in Deutschland lehre, nämlich des Warriors Way, den ich weiterentwickelt habe zum Way of the Rising King. Die Techniken und die Systeme, die man gezielt nutzen kann und unbedingt nutzen sollte, jeden Tag, den ganzen Tag, um sich selber aus der eigenen Unrealität, die wir alle nun mal automatisch erzeugen, so funktioniert unser Gehirn, in die Realität bringt und damit zu einem großen Teil, nicht endgültig, nicht 100%, es geht nicht, geschützt ist vor der eigenen kognitiven Dissonanz. Dafür gibt es ganz klare Systeme, ganz klare Prozesse und ganz klare Strategien. Und wenn man die benutzt, dann ist man da weitestgehend geschützt. Allerdings ist das, wie gesagt, ein sehr oft sehr unangenehmer Prozess, denn du musst schonungslos offen hinschauen und du musst mal aufhören, dich selber anzulügen. Und dann wirst du jede Menge Shit entdecken, den du einfach nicht sehen willst und schon lange nicht sehen wolltest. Und darauf hat so gut wie keiner Bock. Und wenn wir anfangen würden, unsere Kinder von klein auf in diesem Geiste zu erziehen, dann würde das für die Normalität sein. Und es würde gar nicht so schmerzhaft sein. Aber man hat ja vor Jahrzehnten entschieden, dass wir es für alle so leicht wie möglich machen. Und das ist das große Problem. Um nämlich diese Art der Resilienz auszubilden, die du brauchst, um deine kognitive Dissonanz beherrschen zu können, musst du dich mit Widerstand, mit schwerem Widerstand und mit Schmerz, in jeder Bedeutung dieses Wortes, auseinandersetzen. Und immer wieder aktiv danach suchen. Ansonsten verweichlichst du komplett. Und die einfachste Methode, dann zu existieren, gerade in Deutschland, deswegen haben wir diese Scheiße mit Sozialstaat und Umverteilung und bla bla bla. Der beste Schutz ist die Opferhaltung. Ich kann ja nicht die anderen. Ich kann ja nicht die anderen. Das ist schuld, der ist schuld, die ist schuld. Ich hab's nicht gemacht. La 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 la. Die Scheiße hörst du die ganze Zeit von allen Leuten. Was du nicht siehst, ist Disziplin. Was du nicht siehst, ist Haltung. Was du nicht siehst, ist Härte. Was du nicht siehst, ist Durchhaltevermögen. Was du nicht siehst, ist die Bereitschaft, mal die eigenen Ergebnisse zu akzeptieren und dafür die Verantwortung zu übernehmen. Und wenn unsere Regierung die Ergebnisse, also wenn die in der Lage wären, und das muss ich an der Stelle ganz klar sagen, die sind gar nicht mehr in der Lage, das zu tun. Ja, das ist ausgeschlossen. Ihr werdet niemals von irgendeinem von denen hören, dass die sagen, sie hätten irgendwo was nicht richtig gemacht oder ihnen tut was leid. Never fucking ever. Möglicherweise in 40 Jahren in irgendeiner Biografie mal so ein bisschen philosophieren drüber, ob man etwas hätte anders machen können. Ja? Mehr wird nicht passieren. Die haben die Fähigkeit, nicht mehr die Realität wahrzunehmen, weil sie schon lange den Punkt überschritten haben, an dem der Schmerz irgendwie noch erträglich gewesen wäre, wenn sie hinschauen würden. Deswegen, die einfache Methode festzustellen, ob du das Richtige tust, ist es, die dadurch erzielten Ergebnisse anzuschauen. Das ist die Basis meiner Teachings. Bei uns geht es nur um Ergebnisse. Wenn du mir sagst, du machst coolen Shit, hast du Ergebnisse? Nein, dann ist dein Shit nicht so cool. Ist ganz einfach. Hast du keine Ergebnisse, dann funktioniert es nicht. Dann musst du etwas anders machen. Und das gehört nämlich auch dazu, damit okay zu sein, dass Menschen die ganze Zeit Fehler machen. Und dass wir nicht perfekt sind. Und das große Problem ist, es gibt so viele Menschen, die wollen unbedingt perfekt sein, weil unsere Gesellschaft dir erzählt, du sollst perfekt sein. Und sie können einfach nicht den Fakt akzeptieren, dass das nicht möglich ist, dass das nicht geht. Sondern jetzt bringt sie das in die Opferrolle. Ich kann nicht perfekt sein, ich bin nicht so toll wie ein anderer. Und dann gehen sie los, dann lassen sich dicke Plastiktitten einbauen und die Nasen operieren und das Kinn operieren und die Augen operieren und Botox spritzen und Fett absaugen und den Schwanz vergrößern und you name it. All das ist das Ergebnis davon, dass Menschen mit ihrer eigenen Realität nicht umgehen können und nicht einfach sagen können, ja, ich bin so und es ist völlig in Ordnung. Und wenn es jemand nicht gefällt, dann passen wir zwei halt einfach nicht zusammen. Und wenn eine Frau keinen Bock auf einen pickligen Typen hatte mit wenig Haaren und großen Ohren, naja, dann war ich wohl nicht der richtige Partner. Ja, ganz einfach. Und es ist auch völlig in Ordnung. So, überleg mal, was auf den Habeck und den Scholz einstürzen würde, wenn die wirklich mal akzeptieren würden, was das Ergebnis ihrer Politik ist. Nämlich all das, was du den ganzen Tag überall hören und nachlesen kannst. Ich muss das nicht alles aufzählen. Es ist eine gigantische Katastrophe. Den meisten Menschen ist ja gar nicht klar, wie ausgeprägt das Ausmaß dieser Katastrophe jetzt schon ist, weil die allermeisten Menschen nur Fragmente davon mitkriegen. Die kriegen da was mit, was nicht funktioniert. Die kriegen da was mit, was nicht funktioniert. Aber in der Zusammenschau ist es wirklich ein totales Desaster, das jetzt beendet werden muss, damit wir für die nächsten Generationen hier nicht wirklich verbrannte Erde hinterlassen. Es sind nämlich Effekte, die sich aufbauen und die sich dann immer weiter verstärken werden. Ja, und dann kommst du im Prinzip in diese exponentielle Erfolgskurve, bloß deutlich schneller, als das normalerweise der Fall ist. Also das große Crescendo steht uns erst bevor. Und da drin enthalten sind ja auch diese ganzen politischen und ideologischen Bestandteile, die meisten Menschen einfach nicht realisieren. Nämlich, dass wir ja gar keine soziale Marktwirtschaft mehr haben, zum Beispiel. Wir haben schon eine sozialistische Marktwirtschaft im Moment. Ja? Und dass wir bereits in einem quasi totalitären Staat leben, in dem sich die regierenden Parteien alle Freiheiten jederzeit herausnehmen, geltendes Recht zu brechen und die Demokratie abzuschaffen. Ja, wenn du überlegst, der Chef des Verfassungsschutzes versucht Wählerbeeinflussung und möchte am liebsten die AfD verbieten lassen, die SPD möchte die AfD verbieten lassen, die CDU möchte die AfD verbieten lassen. Das ist eine politische Partei, die die Menschen wollen, die viele Menschen, die jeden Tag mehr Menschen wollen. Ob diese Partei gut oder schlecht ist, whatever, ist mir scheißegal. Ja, ich kann ja diese ganzen Nazi-Vorwürfe tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich weiß, punktuell gibt es da immer wieder Ereignisse. Die hat es in allen anderen Parteien auch immer wieder gegeben. Es gab so viele Politiker, an die ich mich natürlich namentlich nicht erinnern kann, aber in den letzten Jahrzehnten wegen irgendwelcher Nazi-Parolen zurückgetreten sind. Also, ja. Und jetzt hinzugehen und zu sagen, ja, nee, also die sind halt nicht so Mainstream wie wir und deswegen sind die halt rechts und deswegen müssen wir die gleich mal verbieten lassen, damit die gar keine wählen darf und die ganzen Leute, die gut finden, das sind auch alles Faschisten. Das ist totalitäre Herrschaft. Und diese Regierung besitzt als erste Regierung, an die ich mich erinnern kann, diese totale Dreistigkeit, sich wirklich über alles hinwegzusetzen, jedes Gesetz zu brechen und diese Dinge einfach zu tun. Und im Zweifel kannst du die gar nicht aufhalten, weil hier offensichtlich in diesem Land niemand mehr Eier hat, weil keiner die Eier hat, aufzustehen und zu sagen, no, wir werden das nicht mehr akzeptieren und zwar unter keinen Umständen. Wir werden alles dafür tun, dass unsere Freiheit nicht verloren geht. Deutschland ist offensichtlich ein Volk, das seine Freiheit nicht verdient. Denn Freiheit ist nicht frei. Und dieses Land ist voll mit Jammerlappen, die drüber lamentieren, wie doof Krieg ist und wie schrecklich Krieg ist und wie toll Pazifismus ist und wir sollten alle vegan leben und Sojascheiße fressen und Gewalt ist schlecht und alles ist schlecht und derweil übernimmt die Gewalt innenpolitisch die Herrschaft in Deutschland und zwar nicht die Gewalt durch den Staat, sondern die Gewalt durch bestimmte Gruppen, die sich hier ungehindert ausbreiten kann. Nach außen hin sind wir völlig verteidigungslos und selbst wenn wir das beste Waffenarsenal der Welt hätten, hätten wir immer noch keine Männer und keine Frauen, die es bedienen könnten, weil wir voller Weicheier und Pussys sind in dieser Gesellschaft, die nicht die Eier haben zu sagen, wir gehen jetzt alle so lange auf die Straße nach Berlin und verstopfen diese Stadt komplett, bis die sagen, wir geben auf. Das ist ein Zitat von Martin Luther King. Die Unterdrücker werden niemals freiwillig die Unterdrückung beenden. Das müssen die Unterdrückten einfordern. Ja, das ist menschliche Realität. Nur, die Deutschen sind nicht bereit, etwas für ihre Freiheit zu tun. Die Deutschen wollen Sicherheit. Und Sicherheit ist ein Mythos. Sicherheit ist eine Lüge. Sicherheit ist eine Legende. Es gibt keine Sicherheit. Niemand kann die Sicherheit geben. Niemand kann die Sicherheit versprechen. Nur du kannst dafür sorgen, so sicher wie möglich zu sein, durch die Handlungen, die du täglich vollziehst. Durch deine Standards, durch dein Level of Training, durch deine Widerstandsfähigkeit, durch deine Resilienz, durch deine Power, die du jeden Tag aufbaust. Das ist das Einzige, was du hast, um für deine Sicherheit und die deiner Familie Gewährleistung zu tragen. Was anderes gibt es nicht. Und hier lassen sich alle einlullen von irgendwelchem Gequatsche und im Zweifel kommt ein guter Onkel, der drückt dir ein bisschen Geld in die Hand und sagt, hier, halt die Fresse, nimm ein bisschen Kohle. Ja, und dann nennen wir das Sozialstaat. Wir haben keinen Sozialstaat, wir haben einen asozialen Staat. Wir haben einen Staat, der Stärke bekämpft und die Schwäche füttert, weil die Schwäche ihm natürlich die Wählerstimmen gibt. Nicht wahr? Die haben keinen Bock und die haben nicht die Power. Power kann jeder bekommen. Das ist überhaupt kein Argument. Und kein Bock, naja, gut, dann kriegst du halt nichts. Und das wäre die einzig richtige Antwort. Die Starken zu stärken und die Schwachen dabei zu unterstützen, stark zu werden. Das ist der richtige Weg. Die Wirtschaft, die Unternehmen müssten maximal subventioniert werden, so wie das viele andere Länder tun. Dann würde es in diesem Land sehr viel mehr Wohlstand geben. Es würde höhere Löhne geben. Es würde eine geringere Inflation geben. Es würde mehr Steuern geben. Ja, man könnte also auch mehr in die Sozialsysteme dann investieren. Haha. Aber die Vollidioten in Berlin können ja nicht mal einen Taschenrechner bedienen. Ein lobotomierter Affe mit einem Taschenrechner könnte den Job besser machen als unsere Politiker. Sie sind nicht in der Lage, wirklich Zusammenhänge zu sehen, weil sie sich auf ein Dogma, auf eine Doktrin eingeschworen haben. Sozialstaat, buntes Deutschland, Migration. Und das ist das Einzige, was sie zu bieten haben, diese Worte. Die verstehen nicht einmal, was das bedeutet. Und sie verstehen auch die Zusammenhänge nicht. Sie verstehen die einfachsten wirtschaftlichen Zusammenhänge nicht. Ich meine, jetzt haben sie ein Maßnahmenpaket da in ihren Haushalt gepackt, das einfach nur bedeutet, greift dem Bürger noch tiefer in die Tasche. Und denen, die schon nicht mehr klarkommen, nehmen wir den Rest auch weg. CO2-Abgabe, LKW-Maut, neue Plastiksteuer, Netzentgelte steigen, pipapo. Und was fällt unserem Wirtschaftsminister ein, der ja schon keine Ahnung hat, was eine Insolvenz ist, aber das kannst du von einem Kinderbuchautor ja auch nicht erwarten, der sagt, ja, dann müssen die Unternehmen halt einfach weniger Gewinne machen, dann brauchen sie die Preissteigerung nicht an die Verbraucher weitergeben. Ja, Frage an den Wirtschaftsminister, was bedeutet das denn, wenn Unternehmen weniger Gewinne machen in Bezug auf die Steuereinnahmen? Das weiß er nicht. Sonst wird er so eine Scheiße nicht reden. Wenn Unternehmen weniger Gewinne machen, zahlen sie weniger Steuern. Denn ein Unternehmen zahlt ausschließlich Steuern auf den Gewinn, nicht auf den Umsatz. Deswegen kann man dieses Spiel auch ganz charmant spielen und jedes Jahr auf Null fahren, indem man hohe Investments in das eigene Unternehmen macht, ja, reinvestiert und das ganz geschickt tut und ein geschicktes Konstrukt von Firmen hat. Steuergestaltung nennt man das. Und dann zahlst du am Ende keine Steuern, weil du gar keine wirklichen Gewinne machst. So. Disclaimer, die allerwenigsten Unternehmer wissen, wie das geht. Deswegen machen es auch nur die wenigsten. Und das, was im Staat da an Steuereinnahmen verloren geht, was heißt verloren geht, das ist ja alles rechtmäßig. Das darf man ja tun. Das ist nur geschickt genutzt. Das ist nicht erheblich. Steuerhinterziehung hat einen viel größeren Anteil. Und die Schwarzarbeit, die durch das Bürgergeld so massiv gefördert wird, hat einen noch viel höheren Anteil an dem steuerlichen Defizit, weil da Milliarden über Milliarden verloren gehen, die ansonsten für ehrliche Arbeit investiert werden würden, nämlich für Unternehmen und Handwerker und so weiter, die tatsächlich ehrlich ihre Steuern zahlen. Dann nimmt man lieber einen, der es schwarz macht und die Kohle ist weg, die fehlt uns dann allen. Ne? Das ist so dieser scheiß Egoismus in Deutschland. Ich und was mit den anderen ist, ist mir egal. Ich habe keinen Bock zu arbeiten, lasse ich mich 3 Monate krank schreiben. Ich habe jetzt einen Burnout. Wer bezahlt das? Alle anderen. Oder wo kommen die Krankenkassenbeiträge her? Und dann erzählen so Menschen, nachdem sie 1,5 Jahre nach dem Studium ein bisschen was gemacht haben, ich habe mir das jetzt auch verdient, ich habe ja eingezahlt. Ganz klar. Großartig. Also, das grundlegende Problem ist das völlig unkontrollierte Ego der Menschen in diesem Land. Und unsere Politiker sind nichts anderes als eine repräsentative Stichprobe unserer Bevölkerung. Ja, das sind natürlich Personen, die zu den Schwächsten und den Nutzlosesten unserer Gesellschaft gehören. Ja, ich weiß, das klingt wahnsinnig herabwürdigend, aber ich finde diesen Begriff gerade sehr passend, weil sie sind komplett nutzlos. Schaut euch an, was sie machen. Schaut euch an, was sie an Ergebnissen produzieren, wie wenig die sich drum kümmern, was mit anderen Menschen passiert, wie viel Leid die verursachen. Und warte mal, das kommt alles noch. Muss man sagen, solche Menschen bezeichne ich tatsächlich als nutzlos. Ja, ich als Arzt, ich sag sowas. Ja, genau. Wer wird denn Politiker? Das sind Leute, die sonst im Leben nichts auf die Reihe kriegen. Ich meine, regen sich immer alle drüber auf, die kriegen 10.000 Euro im Monat als Bundestagsabgeordnete. Ey, 10.000 Euro, das ist nicht viel. Also wenn du wirklich einen richtig harten Job als Politiker machst, und ich glaube in so Ministerposten und so, ist das schon, hast du schon richtig gut zu tun, hast wichtige Entscheidungen zu treffen, hast schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Und das für so ein paar lausige Kröten im Monat, das macht kein guter Manager. Ich meine, überleg mal, 10.000 Euro pro Monat sind 120.000 pro Jahr. Das kriegst du meines Wissens nach als Programmierer, als Einstiegsgehalt. Ich meine, so albern. Das sind Geringverdiener für das, was sie da tun. Deswegen kriegt man doch nur so Pfeifen. Ja, du kannst die politischen Entscheidungen nicht an direkte Verantwortung im Sinne einer Haftbarkeit knüpfen, weil den Job dann keiner mehr machen würde. Hm, verstehe ich ein Stück weit. Ja, also, wobei, wenn du, keine Ahnung, mit 38 Milliarden am Schluss in der Kreide stehst, kann es dir auch egal sein, oder? Also ganz im Ernst. Gut, man bräuchte irgendwie bessere Kontrollmechanismen, man bräuchte unabhängige Gremien, die wirklich auch mal testen, ist denn so jemand überhaupt charakterlich dazu geeignet, so ein Amt zu übernehmen? Und da kommen wir in das große Thema meiner Arbeit, Leadership. Du musst erst mal klären, ob Menschen charakterlich geeignet sind, überhaupt in die Führungsposition zu gehen, ansonsten kannst du das vergessen. Wenn der Charakter nicht passt, dann kannst du das auch nicht lernen. Ja? Das ist eine Charaktergeschichte und der Rest sind Skills. Leadership ist ein Skill, ist eine Fähigkeit, die man lernen kann. Wenn du charakterlich dafür aber nicht geeignet bist, weil du halt ein egozentrischer Narzisst bist mit psychopathischen, / soziopathischen Neigungen, dann bist du für eine Führungsposition ungeeignet. Und das ist ja das, was wir in der Politik überwiegend vorfinden. Ich war, sind ja einfach extrem charakterlose, charakterschwache und charaktergestörte Personen. Das ist ein Sammelbecken dafür. Und hier und da ist mal einer dazwischen, das ist ein ganz vernünftiger Mensch, der kommt aber nicht weit. Das kannst du vergessen. Ja? Weil sich das System selbst so reguliert. Weil das System aus Lügen und aus Deals besteht und weil die sich alle gegenseitig irgendwie den Schwanz halten da drin und dann so tun, als wären sie in Konkurrenz kommen. Da ist jede Menge Fake dabei. Da wird viel Show gemacht fürs Publikum, damit nicht auffällt, dass alle unter einer Decke stecken. Aber das ist eine andere Story. Das Ding ist bloß, wieso würde jemand in die Politik gehen wollen? Also du hast einfach den ganzen Tag Zeit, kannst dir den Arsch irgendwo platt sitzen und wenn du das lange genug machst, dann wirst du irgendwelche Ämter kriegen und irgendwie aufsteigen. Ja, das ist eigentlich schon fast gesetzt. Also gehst du los, machst eigentlich nichts, laberst nur dumm rum, lernst immer mehr Leute kennen, dein Netzwerk wächst, du hast immer mehr Deals und Absprachen am Laufen, du hast immer mehr Leichen im Keller, das heißt, du musst auch immer mehr einwilligen, ja, und so dreht sich das ganze Rad dann. So, wo kommen diese Leute her? Aus unserer Gesellschaft. Die sind hier von deutschen Eltern erzogen worden. Meistens deutsche Eltern oder Leute, die sich zumindest als deutsch empfinden. Oder wie man heute dazu sagt. Ja, ist ja auch völlig wurscht. Die sind hier von ihren Eltern erzogen worden. Genau in diesem Mindset. Das sind Menschen, die keinen Charakter haben, die keinen Respekt vor anderen haben, die überhaupt kein Interesse daran haben, etwas für andere zu tun. Die erzählen immer, dass sie das für andere tun würden. Das ist die Story, die sich selbst erzählen. Das ist die Lüge, die sich selbst erzählen. Ja, kognitive Dissonanz. Die haben überhaupt kein Interesse daran. Das sind Menschen, die haben keine besonderen Fähigkeiten, bis auf wenige Ausnahmen. Und interessanterweise, wenn mal einer mit besonderen Fähigkeiten, der wirklich was kann, wie zum Beispiel der Professor Fahrenhold, auch ein höheres politisches Amt bekleidet, dann hört er irgendwann damit wieder auf. So, warum hören die damit auf? Ich garantiere, die hinter vorgehaltener Hand würden sie sagen, ich habe sie mir ausgehalten. Oder vielleicht sogar sehr öffentlich. Ja, und das sind ja, wie gesagt, Ausnahmen. Der allergrößte Teil kriegt einfach nichts auf die Reihe. Und die sind charakterschwach, die sind charakterlos, die haben überhaupt keine Resilienz. Die sind überhaupt nicht in der Lage, mit der Realität umzugehen. Die haben nie gelernt, mit Widerständen umzugehen. Die haben nie gelernt, mit Schmerz umzugehen. Sprich, mit dem Schmerz, sich selber mal anzuschauen, sich selber wirklich 100% real zu reflektieren. Oder reflektieren zu lassen. Danach zu suchen, nach Menschen zu suchen, die das tun. Die suchen Menschen, die sich alle gegenseitig und sich selbst belügen. Naja, Politikerkreise eben. Wir bekommen aus diesem Kollektiv, das nennen wir die deutsche Bevölkerung, ja, die deutsche Bevölkerung ist zu mindestens 95-98% genauso wie unsere Politiker. Ja, und aus denen wachsen dann Leute in solche Ämter. Das ist jetzt keine Riesenüberraschung. Und das ist auch nichts wirklich Besonderes oder Bemerkenswertes am Schluss. Das Problem ist bloß, dass wir uns diesen Leuten willenlos ergeben. Und dass die das Gleiche tun können wie die Gurkentruppe vor 90 Jahren. Das war auch nur ein kleiner Haufen von Ideologen, Demagogen und Speichelleckern, die es tatsächlich geschafft haben, dieses Land in den Zweiten Weltkrieg zu führen, in fast den Untergang zu führen. Ja? Die Mechanismen damals waren die gleichen wie heute. Und man muss ganz klar sagen, auch damals hat zuerst der größte Teil des deutschen Volkes zugeschaut und dann auch die ganze Zeit zugeschaut. Und die Begeisterung wuchs, weil alle da drin für sich den persönlichen Vorteil gesehen haben. Und dann hatte es natürlich was damit zu tun, dass das Selbstbewusstsein Deutschlands als Nation natürlich auf einem Tiefpunkt war. Und wenn du dann so Berichten von ehemaligen Soldaten aus dem Zweiten Weltkrieg lauschst, die immer wieder sagen, wir waren stolz auf das, was wir getan haben, und wir waren stolz auf unsere militärische Überlegenheit und auf unsere Siege, und es war aufregend, es war spannend und wir hatten endlich wieder das Gefühl, jemand zu sein. Das spielt natürlich eine große Rolle. Aber guck mal, wo wir gerade hingehen. Je weiter Deutschland in die Bedeutungslosigkeit getrieben wird, je weiter Deutschland abrutscht und ja, wirtschaftlich zu einer Nullnummer wird, umso größer wird dieser Identitätsverlust, dieser Identitätsschmerz werden. Und siehst du, welche Tür dann offen steht? Ja, ich sage nicht, dass diese Regierung uns hier in irgendeinen Krieg führen wird. Ich meine, der Zuspruch der Bevölkerung ist auf einem Minimaß mittlerweile. Wenn heute Wahlen wären, dann würden die Grünen und die SPD, glaube ich, beide gerade noch 12% kriegen, jeweils. Wo ich mich immer noch frage. Aber das sind alles, diese 12% sind Menschen mit kognitiver Dissonanz. Komplett durch die Bank. Ja, die einfach nicht begreifen können, dass diese zwei Parteien dieses Land zugrunde richten. Die FDP lasse ich raus, weil die FDP, zumindest die Basismitglieder, sich wirklich dagegen stellen jetzt langsam und weil die wirklich anders agieren. Das muss man respektvoll anerkennen. Die Bundespolitiker der FDP, die kann sie genauso in der Pfeife rauchen wie alle anderen auch. Noch schlimmer, die sind eigentlich nur die Lakaien, die Speichellecker und die Steigbügelhalter. Ja, Lindner kannst du vergessen, Kubicki kannst du vergessen, der quatscht auch nur schlau daher, macht die gleiche Scheiße wie alle anderen und macht sich dann nachher irgendwie wichtig. Und der Lindner sagt immer, was er Tolles machen wird, und dann fällt er um. Also das kannst du doch, die kannst du ja eigentlich gar nicht wirklich mit in die Waagschale werfen. SPD und Grüne sind eher so im Bereich hier Marxismus anzusiedeln. Ne? Das sind rein marxistische Ideen, das ist totalitäres Gedankengut. Und bloß weil die jetzt noch nicht Millionen von Menschen umgebracht haben, heißt das nicht, dass ihr Gedankengut besser wäre, ungefährlicher, oder dass sie selber ungefährlich wären. Ja, das muss man an der Stelle einfach ganz klar mal so sagen. Und das große Problem ist, dass diese Menschen freiwillig niemals einen Fehler einräumen werden. Ich meine, das haben wir auf der ganzen Welt schon gesehen. Guck mal, eine der größten Katastrophen der letzten 20 Jahre war zum Beispiel der Beginn des Zweiten Irakkrieges. Eine absolut sinnlose Aktion, basierend auf einem kompletten Lügenkonstrukt. Und die ganze Welt wusste, dass gelogen war. Als Colin Powell seine denkwürdige Rede vor der UN gehalten hat darüber, dass der Irak Waffen der Massenvernichtung hat, wusste er bereits ganz genau, dass der Irak keine Massenvernichtungswaffen hatte. Und seine kognitive Dissonanz hat dazu geführt, dass er sich selber Lügen darüber erzählt hat, warum der Irak doch solche Waffen hat, weil nämlich das Nicht-Auffinden dieser Waffen bewiesen hat, dass der Irak welche hatte und sie dann zerstört hat. Ne? So funktioniert kognitive Dissonanz. Du kannst die absurdesten Ausreden für dich selber erfinden, solange sie für dich passen, wirst du nicht von deinem Standpunkt abweichen. Und dann sind die USA und viele andere Länder in den Krieg, in den Irak gezogen. Und ja, sie haben dort gegen ISIS gekämpft. Und das ist eine gute Sache, gegen ISIS und den islamistischen Extremismus zu kämpfen. Denn was diese Menschen, anderen Menschen, ihren eigenen Bevölkerung, ihren eigenen Landsleuten antun, ist unfassbar. Das kannst du dir nicht vorstellen an Grausamkeit. Allerdings wäre der islamistische Extremismus heute wahrscheinlich nicht auf dem Level und hätte nicht diesen Zulauf, hätten die USA zum Beispiel diesen Krieg nicht begonnen. Ja, um das einfach mal ganz klar so zu sagen, mir ist schon durchaus klar, dass die USA nicht die Guten in dem Spiel sind. Nur ist halt die größte Militärmacht auf diesem Planeten. Und ohne deren Unterstützung stehen die meisten anderen NATO-Staaten, alle, ziemlich doof da im Zweifel. Deswegen wird da keiner widersprechen. Siehst, Abhängigkeiten, nicht wahr? So. Natürlich ist das in Deutschland auch so. Die Bürger spüren ihre Machtlosigkeit, ihre Abhängigkeit, weil die Kohle immer knapper wird. Sie können sich kaum noch bewegen und sie haben Angst davor, dass das noch schlimmer wird. Und natürlich haben sie Angst davor, dass, wenn sie etwas sagen, jetzt drakonische Maßnahmen kommen, die dazu führen, dass sie, gelinde gesagt, am Arsch sind. Das nennt man Schutz der eigenen Existenz. Das kann ich absolut nachvollziehen. Allerdings gab es ein Ende der Unterdrückung immer nur, wenn Menschen irgendwann bereit waren zu sagen, das ist mir jetzt egal. Das sind die Menschen, die uns fehlen. beziehungsweise die einfach sich nicht trauen, hervorzutreten, weil sie das Gefühl haben, sie sind allein. Und ich kann euch mal wieder versprechen an dieser Stelle, nein, du bist nicht der Einzige, du bist nicht alleine. Da sind Millionen da draußen, die allerdings alle glauben, sie alleine könnten nichts bewirken und deswegen machen sie nichts. Und weil keiner was macht und weil keiner was sagt, sieht keiner das, was gesagt und gemacht wird und traut sich deswegen auch nicht. Menschliche Sozialdynamik, ganz einfach. Sobald Menschen aufstehen und zeigen, oh doch, ich bin hier und ich mache das und das geht, werden andere folgen. Das sehe ich zum Beispiel als meine Aufgabe. Zum Beispiel mit diesem Podcast. Und ich weiß, ich kriege eine Menge Heat dafür, eine Menge Hate dafür. Ist mir aber egal. Habe ich nichts zu verlieren? Oh doch, natürlich. Wir alle auch. Ja? Ich bin nicht finanziell frei. Ich habe nicht ausgesorgt. Aber ich lebe nach einem ganz klaren Kodex. Und der beinhaltet zum Beispiel, einfach mal nicht zu lügen. Und der beinhaltet zum Beispiel, eine Position zu haben und fest zu stehen. Fest im Wind zu sein. Ganz pathetisch formuliert. Das ist eine generell männliche Aufgabe. Das ist das, was Männer früher mal ausgemacht hat. Das haben wir in Deutschland schon lange nicht mehr. Wir haben keine Männer mehr. Wir haben Schwätzer. Wir haben Feiglinge, die ein großes Maul haben, die sich an der Tastatur ausleben können. Und sobald irgendwelches Unbill ihnen droht, werden sie anfangen, nach der Polizei zu rufen und nach dem Anwalt und nach dem Richter. Sie werden sich niemals einer echten Herausforderung stellen. Nicht direkt. Das kannst du vergessen. Und das siehst du sehr schön daran, dass zwar alle drüber quatschen, wie doof das ist, und alle am Stammtisch und zu Hause und im Kollegenkreis und auch auf Social Media darüber reden, wie kacke alles ist. Zusammenschlüsse gibt es aber keine. Dabei ist es so einfach. Es gibt wahrscheinlich mehr als eine. Also ich weiß persönlich von einer Online-Petition. Wenn du nämlich 50.000 Unterschriften sammelst, dann kannst du den Bundespräsidenten dazu auffordern, dass er den Kanzler auffordert, dass der die Vertrauensfrage stellen muss. Das ist im Grundgesetz so verankert. So, ich habe heute auf meinem LinkedIn-Profil einen Post erstellt, in dem ich diese Petition geteilt habe. Es gibt mittlerweile knapp 5.000 Unterschriften, das heißt, wir sind bei ungefähr 10%. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Und ich garantiere dir eins, von all den Menschen, die diesen Post sehen, werden vielleicht 10% etwas diesbezüglich unternehmen. Aber 100% der Leute, die meine Posts sehen, na sagen wir mal 90%, sind mit der Situation genauso unzufrieden wie alle anderen. Das Ausmaß an Feigheit ist wirklich unfassbar in diesem Land. Das hat mit Selbstschutz nichts mehr zu tun. Es gibt eine Grenze zwischen Selbstschutz und Feigheit. Und wir reden doch immer für das Beste, über das Beste für alle anderen. Ja, das ist das, was wir von unseren Politikern wollen. Wir wollen, dass die das Beste für uns tun. Okay, die Stimme nicht zu erheben, nicht Widerstand zu leisten, bedeutet nicht das Beste für alle anderen zu tun, nicht das Beste für alle anderen zu wollen. Und, ja, was interessieren dich die 83 Millionen da draußen? Es gilt für deine Familie genauso. Es gilt für deine Freunde genauso. Es gilt für deine Kinder genauso. Und es gilt für deine Mitarbeiter genauso. All die werden darunter leiden, dass du nicht die Eier hast, loszugehen, laut zu werden und es zu akzeptieren, dass man dich mit faulen Eiern und matschigen Tomaten bewirft. Zumindest im übertragenen Sinne. Wenn du das nicht aushalten kannst, dann hast du in diesem Spiel nichts verloren. Dann sei zufrieden damit, dass du ein Sklave bist. Und ich gebe euch mal ein ganz einfaches Beispiel dafür, wie einfach es ist, Widerstand zu leisten. Das ist eine Geschichte aus meinem Studium, die ist genau so passiert. Das war vor dem ersten Staatsexamen. Ja, es gibt das Medizinstudium, ist grob in zwei Abschnitte gegliedert. Das heißt, es gibt die Vorklinik, das sind die ersten 8 Semester. Die ersten 4 Semester, da hast du Biologie, Physik, Biochemie und lauter so ein Kram, Physiologie, Anatomie, ja, also den ganzen Basiskram. So, danach machst du eine Prüfung, das ist wie ein kleines, das ist wie ein Staatsexamen, das heißt das Physikum, und dann geht es in den Bereich der Klinik. Das heißt, jetzt fängst du an, Krankheitslehre, innere Medizin und so weiter, den ganzen Shit zu lernen, den du so lernen musst, wenn du Arzt wirst. So, und im Kurs Kinderheilkunde gab es damals einen neuen Lehrstuhlinhaber und der hat den Lehrplan während das Semester lief verändert. Und er hat immer neue Prüfungen eingeführt und hat noch eine zusätzliche Klausur eingeführt. obwohl es schon eine gab, weil er der Meinung war, er muss irgendwie die Leistung der Studenten noch mehr testen oder whatever, keine Ahnung. So. Also wir sitzen da in Großhadern in diesem riesigen Hörsaal, über 300 Studenten, waren ein sehr großes Semester damals, sitzen da drin und warten, weil die Assistenten, die die Prüfung überwachen, uns gesagt haben, dass die Prüfung erst starten darf, wenn der Herr Professor persönlich anwesend ist. Nur dieser Herr Professor, der typische Medizinprofessor, nämlich ein charakterloser Drecksack, hatte es nicht nötig, pünktlich zu kommen. Er hatte es offenbar gar nicht nötig zu kommen, denn wir saßen bereits über eine Stunde in diesem Hörsaal und er war immer noch nicht da. Und es gab eine Menge Geknurre und Gemurre, aber niemand hat sich bewegt. So, der Punkt ist, ich habe mir mein Studium komplett selbst verdient. Das heißt, ich hatte auch andere Dinge zu tun. Ich musste nämlich zum Beispiel arbeiten. Und ich musste langsam mal los. Die Klausur hätte nach einer Stunde vorbei sein sollen. Das heißt, jetzt war der Zeitpunkt, zu dem ich gehen musste, weil ich arbeiten gehen musste. Und ich hatte einfach die Nase voll. Mir war es in diesem Moment wirklich egal. Und es war vielleicht nicht eine wirklich super überlegte Handlung, aber es war mir wirklich wurscht. Ich saß ganz oben, oberster Rang, habe meinen Klausurbogen genommen, bin den ganzen Hörsaal runtermarschiert. Das heißt, alle haben mich gesehen, alle haben mir zugeschaut. Unten ist so eine riesen Tafel gewesen mit so einem riesigen Schreibtisch, so typischer Hörsaal halt, typischer deutscher Hörsaal. Habe meinen Prüfungsbogen, meinen Klausurbogen auf den Tisch gelegt, habe zu dem Assistenten nicht leise gesagt, für sowas habe ich keine Zeit. Und dann habe ich den Hörsaal verlassen. So, wer schon mal in Großhadern war, im Hörsaaltrakt war, weiß, das ist so ein langer Schlauch, ein sehr langer Gang. Es war irgendwo einer von den Hörsälen in der Mitte. Ich gehe da raus und gehe so den Gang runter, weil du musst durchs ganze Klinikum zur U-Bahn. Und dachte so, ob das jetzt so eine richtig geile Idee war. Na, im Zweifel musst du den Kurs halt nochmal machen. Whatever. Was soll's. Konsequenzen. Verantwortung übernehmen. Ja, war mir völlig klar. So, ich war vielleicht, keine Ahnung, 50 Meter, 100 Meter weit gegangen. Höre ich hinter mir Geräusche. Und was war? Alle haben den Hörsaal verlassen. Ich war der Zündfunke, ich war die Initialzündung. Und das erzähle ich hier nicht, um dir zu erzählen, wie unglaublich großartig ich bin. Das meine ich damit nicht. Sondern meine Handlung, und das ist einfach Psychologie des Menschen. Alle haben gedacht, wir müssen das hier tun. Und dann zeigt einer, ist es möglich, was anderes zu tun. Das ist das Einzige, worum es bei dieser Geschichte geht. Und deswegen sind über 300 Studenten gegangen. Und das Endergebnis war, die Klausur ist einfach nicht wiederholt worden und wir mussten nicht eine zweite Klausur für dieses Semester schreiben, weil der Herr Professor offensichtlich zu viel Widerstand befürchtete, denn der nächste Weg wäre garantiert zum Dekanat gewesen, um zu fragen, was das jetzt eigentlich soll und warum hier im laufenden Semester plötzlich neue Bedingungen geschaffen werden. Das durfte er nämlich gar nicht. Ja. Nur um die Geschichte abzurunden. Der Punkt ist, wenn keiner aufsteht, passiert auch nichts. Wenn jemand aufsteht, passiert was. Und es reicht friedlicher Widerstand, so wie es Gandhi gemacht hat, so wie es Martin Luther King immer propagiert hat. Das wird die nachhaltigsten Effekte haben. So, also nicht auf die Straße gehen, Fensterscheiben einwerfen und Ladenzeilen anzünden, so wie es damals in Frankfurt war beim G8-Gipfel, ja, wo die halbe Innenstadt gebrannt hat, gebracht hat es gar nichts, sondern zum Beispiel so eine Petition unterzeichnen. Wenn du auf LinkedIn meinen Namen suchst, mein Profil aufrufst, mein heutiger Post, da findest du in den Kommentaren den Link zu dieser Petition. Wenn du dir die Arbeit machen möchtest, fände ich das sehr gut. Wenn du das teilen würdest, fände ich das sehr gut. Wenn du es weiterempfehlen würdest, fände ich das sehr gut. Denn wir müssen was unternehmen. Die müssen jetzt weg. Und die werden nicht weggehen. Sie werden nicht zur Seite treten. Sie werden 2 Jahre weitermachen. Und sie haben keine andere Möglichkeit, als das Ganze immer schlimmer zu machen. Sie müssen die Dinge immer schlimmer machen. Ansonsten passt es ja nicht mehr zu ihrem eigenen Narrativ. Ansonsten können sie ihre kognitive Dissonanz nicht mehr bedienen. Hier ist der Punkt, an dem das Ganze enden muss. Ansonsten nehmen wir wirklich einen ganz steilen Pfad in den Abgrund und der Aufprall am Boden wird extrem hart und das wird zu meiner Lebenszeit nicht mehr gekittet werden. Da bin ich mir mittlerweile ganz sicher, weil auch viel zu wenig, und das ist der zweite wichtige Aspekt, viel zu wenige Unternehmer tatsächlich die Eier haben, was dafür zu tun, dass der Wirtschaftsstandort wieder großartig wird. Denn das ist nicht alleine, und das sage ich immer wieder, es ist nicht alleine Ergebnis der Politik, quack, 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 quack. Es gibt sehr erfolgreiche mittelständische Unternehmer, die genau in diesem Umfeld fantastische Ergebnisse erzielen, die schon lange sich darum gekümmert haben, dass ihre eigene Energieversorgung zum Beispiel sicherstellen, pipapo, die alle richtig unternehmerisch gehandelt haben. Die allermeisten da draußen, über 90%, sind bloß auf dem Standpunkt, bisher war es easy, jetzt ist nicht mehr easy, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt ist es doof, jetzt muss der Staat was machen, es geht alles nicht mehr. Im Zweifel machst du halt Insolvenz, dann bist du raus, ne? So, und das ist nämlich deswegen, die in Berlin sind nur ein Abbild. Deutschland ist insgesamt ein tierischer Lappenverein geworden. Es ist unfassbar. Wenn hier die Unternehmer einfach mal ihre Aufgaben wahrnehmen würden, wenn hier die Unternehmen sich einfach wirklich mal mit Unternehmertum beschäftigen würden, wenn sie verstehen würden, wie man Business richtig macht, wie man Unternehmen richtig aufbaut, wie man Leadership wirklich lernt, wie man eine Kultur wirklich aufbaut, wie man wirklich tolle Teams zusammenstellt, wie man tolles Fulfillment beim Kunden liefert, wie man tolles Marketing macht und wie man damit toll erfolgreich wird, um nochmal toll zu sagen. Und das ist gar nicht schwer, weil das teach ich ja seit 2016 in Rising King Academy. Das ist ja alles erlernbar, sind ja alles nur Fähigkeiten, sind Techniken, Strategien, Strukturen, Prozesse etc. Das könnten alle Unternehmer tun. Bloß, die haben das gleiche Problem wie unsere Bundesregierung. Die haben nämlich diese erhebliche kognitive Dissonanz. Die müssten dann nämlich sich mal im übertragenen Sinne und vielleicht sogar real nackt vor den Spiegel stellen und einfach mal sagen, oh scheiße, ich hab's voll verkackt. Und hier ist der Kicker. Weißt du, wie oft ich im Leben schon voll verkackt habe? Kann's gar nicht mehr zählen. Das spielt keine Rolle, das ist absolut menschlich. Ich könnte jetzt sagen, es ist okay. Naja, es ist nicht geil, aber es kommt halt vor. Wir machen solche Dinge. Der wichtigste Punkt ist, es zugeben zu können, damit du was anderes machen kannst. Und hier kommt noch was. Alleine kriegst du es nicht hin. Auch das ist ein Fakt, ist eine harte Realität. Wenn du in eine Gemeinschaft von Unternehmern mit Familie kommen möchtest, die die Dinge anders tun und die an all diesen Dingen arbeiten und die lernen, wie Business richtig funktioniert, miteinander, voneinander, die großartige Unternehmen aufbauen wollen, die großartige Arbeitsplätze sind, dann ist die Rising King Academy für dich der einzige Mastermind für Unternehmer. Er ist der einzige Mastermind für Unternehmer mit Familie übrigens, der sich mit allen Aspekten des Lebens beschäftigt. Aber wenn du wirklich was Tolles aus deinem Unternehmen, aus deinem Leben, aus deiner Familie, aus deiner Beziehung machen willst, dann ist die Rising King Academy der einzige Mastermind, der dir das bieten kann. Es gibt keinen anderen. Und das ist kein Quack-Quack, sondern es ist real. Denn du kannst gerne woanders erstmal hingehen und dann wirst du da jede Menge Geld verbrennen und du wirst sehr erfolglos sein mit den Konzepten und am Ende kommst du doch zu mir. Also komm doch einfach gleich. Wir können uns jederzeit gerne unterhalten. Alle notwendigen Links findest du in den Shownotes. Im Zweifel quatschen wir einfach drüber, was die Rising King Academy für dich tun kann. Warte nicht zu lange. Es gibt nicht unbegrenzt Plätze für 2024. Und jetzt kannst du einfach mal hingucken, wo in den vier Bereichen solltest du wirklich mal die Realität akzeptieren und mit deiner kognitiven Dissonanz, mit dem Selbstbelügen aufräumen. Und was wäre alles möglich, wenn du nach dem ersten Schmerz einfach mal ohne Lüge leben würdest. So, mein Freund, das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Wenn es dir gefallen hat, dann sag es doch bitte weiter, teile diesen Podcast und hinterlass mir doch bitte, egal auf welchem Portal du diesen Podcast gehört hast, eine Bewertung. Das hilft mir sehr und vor allen Dingen hilft es anderen dabei, diesen wertvollen Podcast zu finden und ihn auch weiterzugeben.